bin ich hochgegangen. Wir mussten immer, wenn du anfängst als Armleitung, hast du immer durchgeguckt. Oben Zigarettenautomaten, sind Zigaretten drin, passt alles, sind Streichhölzer oben drauf. Ja, dann gehst du halt an die Streichholzkiste hin und liegt halt eine Playstation drin. Dann denkst du dir halt, okay.
Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ich bin Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich dir wieder einen tollen Menschen aus dem Nachtleben vorstellen. Und zwar Christian Frühwirt. Grüß dich, Christian.
Grüß Gott, ihr liebe Leute.
Servus. Servus, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Beziehungsweise schön, dass ich kommen durfte. Wir sind nämlich in deiner Werkstatt.
Richtig, du bist in den Heiligen Hallen. Ich habe dich eingeladen in die Heiligen Hallen, weil wenn wir so ein Interview machen, müssen wir es ja authentisch machen.
Auf jeden Fall. Aber die Zuhörer denken sich sicherlich, wieso Werkstatt? Das hat doch nichts mit dem Nachtleben zu tun. Erzähl doch einfach mal, wie du in die Szene gerutscht bist und was du aktuell machst.
Wie ich den Abrutsch geschafft habe.
Den Abrutsch, ja.
Nein. Ja, ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Christian, das weißt du ja schon. Ich bin jetzt 29 Jahre und ich habe Veranstaltungskaufmann gelernt. Also wenn wir ein bisschen weiter ausholen, bin ich eigentlich gelernter Installateur. Bin danach quasi, habe ich gesagt, okay, mein Leben lang möchte ich das Ganze nicht machen. Habe dann noch meine Ausbildung gemacht in der Odeon Lounge in Würzburg zum Veranstaltungskaufmann und habe dort dann meine Ausbildung absolviert mit der Julia Kammermeier, auch die du schon im Interview hattest. Die kam dann ein Jahr nach uns. Grüße gehen raus an Julia K. und im Endeffekt war es dann so, dass ich während der Ausbildung schon geschaut habe beim Odeon, weil ich mich noch ein bisschen weiter orientieren wollte und es gemerkt habe, okay, nur im Club immer abends, weiß ich nicht, ob ich das mein Leben lang machen möchte. Und bin dann durch einen guten Bekannten zu Red Bull gekommen, weil Red Bull gerade in dem Moment einen Außendienstler gesucht hat, eben in der Region hier für Nordbayern. Und ja, dann bin ich zu Red Bull als Musketier. Musketier bedeutet, du betreust die Trend- und Szene-Gastronomie, also im Endeffekt betreust du Nachtclubs, Festivals, Bars, Restaurants. Und das Ganze habe ich 4,5 Jahre gemacht bei der Firma Red Bull. Und dadurch hat sich dann rauskristallisiert auch die Geschichte, was ich jetzt mache. Also jetzt aktuell, oder was heißt aktuell, ich habe eine Firma und wir betreiben quasi Gastronomiebau. Also wir planen komplette Gastronomieeinrichtungen, wir planen Motorshowrooms für Firmen, Friseurläden, was planen wir denn noch als bauen Tische für Privatpersonen und. Und es kam eben dadurch zustande, dass ich quasi immer wieder dann von anderen Industriepartnern auch mal gefragt wurde, ja Christian, in der Gastronomie hast du immer, oder als Firma ist es für dich immer wichtig, eine Sichtbarkeit zu schaffen, dass der Kunde quasi, wenn er in eine Bar reingeht, als erstes beispielsweise einen Red Bull-Kühlschrank sieht. Und manchmal kannst du aber halt nicht mit deinen Werbemitteln, die du hast, agieren, sondern du musst so einfallsreich sein, musst du halt was bauen lassen. Ja, und so fing das Ganze an. Und jetzt mache ich das Ganze seit 2 Jahren selbstständig und tingle durch ganz Deutschland, würde ich sagen. Und auch hier in den ganzen Clubs in der Region. Ja, so ist aktuell mein Zeitvertreib, sage ich mal.
Vor allem ist es ja auch ein witziger Sprung. Du hast ja damals die Ausbildung als Eventmanager gemacht und dann bist du jetzt zu Red Bull als Vertriebler und jetzt bist du selbstständig. Also im Endeffekt 3 verschiedene Bereiche aus dem Nachtleben beziehungsweise aus der Eventbranche.
Eigentlich ja. Also normal, natürlich ja.
War so gesagt deine Findungsphase?
Es war wirklich meine Findungsphase. Also jetzt ist es ja auch so, ich habe schon damals immer zu meiner Freundin auch gesagt, ich möchte diese Nachtgastronomie missen, ne? Weil ich finde es schon witzig. Es sind total nette Leute, es macht Spaß. Ich fliege selber gern durch die Gegend und es ist halt einfach eine super nette Atmosphäre auch. Und dann habe ich immer so gesagt, wenn ich diesen Zwiespalt hinbekomme, dass ich sagen kann, okay, ich kann da reingehen und auch gehen, wann ich Bock habe, sondern es war halt im Odeon auch irgendwann immer so, du hast natürlich mal Tage, wenn du 4, 5 Tage hintereinander mal da warst und immer von frühs um 19.30 Uhr bis frühs um 6 Uhr, bis alles gemacht ist, in dem Club stehst, irgendwann bist du durch. Also es ist dann so. Und du hast ja immer, die Leute kommen da rein, wollen immer, dass du quasi in Anführungszeichen der gut Gelaunte bist, aber irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Weil du tagsüber schläfst. Und dann habe ich immer so gesagt, boah, wenn ich diesen Zwiespalt schaffe, dann ist cool und dann habe ich hinbekommen.
Ja, sehr gut. Jetzt hast du ja erzählt, dass du den Zwiespalt hinbekommen hast. Ja. Welche Möbel machst du denn genau, beziehungsweise wie stattest du die Diskotheken aus? Schreinerst du deine Möbel selbst oder Wie sieht das
Ganze aus? Wir schreinern, wir machen Stahlbau auch. Wir verbinden eigentlich im Endeffekt Stahl mit Holz. Mhm. Beispielsweise jetzt in einem Club Camp de Susi in Schweinfurt. Dort haben wir draußen ein Pavillon aufgebaut für die Außenüberdachung. Innen drin die Bässe eingehaust mit Stahlplatten. Diverse Anfertigungen gemacht, im Look auch in Bad Kissingen. Wenn man jetzt hier mal so die Clubs aus der Region nimmt, in München oben einen großen Showroom für eine schwedische Modefirma. Und okay. Da geht es halt dann darum, die Leute kommen zu, die haben eine Vision und du musst die Vision quasi umsetzen und musst halt sagen, okay, man kann es so machen, es ist so machbar, es funktioniert so. Und natürlich, da ist wieder der Vorteil auch von Red Bull, du hast halt ein riesengroßes Netzwerk auch. Also ja, das total. Ist halt, was du in so einem Job im Außendienst, wenn du ja ein Außendienster bist, eigentlich ein guter, musst du ja auch gleichzeitig ein Networker sein, wo du halt sagen kannst, okay, du kannst, also solltest du eh mit Leuten gut können, es wäre schlimm, wenn du mal auslädst. Ich hätte hier was zum Verkaufen, aber bitte nimm das nicht. Das wäre ja ganz, ganz schlimm und ich glaube, ich bin ein ganz umgänglicher Typ. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon länger von früher. Und so ist man halt dann immer für den Kunden da und gibt halt alles Prozent und alle Prozent, die man halt hat, sage ich jetzt mal. Sondern man gibt halt, schaut halt einfach, dass man das so macht, wie es für den Kunden ist. Und ich sage immer, eins so ein Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Ja, also vielleicht, manche sagen, kannst du nicht zu 100% so erfüllen, wie man es machen soll, weil es technisch nicht geht, aber nicht dieses sture Denken, nein, mache ich nicht. Und ja, so ist es halt. Und bei uns ist es halt, glaube ich, auch so, wenn du jetzt zu einem Schreiner hingehst und zu dem sagst, bitte bau mir einen Schrank, ich hätte aber gerne ein cooles Stahlgestell unten drunter, dann sagt der Schreiner beispielsweise, Stahlgestell mache ich nicht, weil das ja auch keine normale Schreinerei hat. Und bei uns ist halt alles vereint, ja. Wir sagen, okay, wir schreinern dir einen Schrank und wir machen dir dazu das Stahluntergestell und es kommt alles aus einer Hand. Und ja.
Ja gut, du hast jetzt die letzten Jahre auch viel Erfahrung sammeln können, wie es in Clubs ausschaut, auf was man Wert legen sollte.
Genau, voll. Unzerstörbar muss es sein.
Ja, es soll gut aussehen und unzerstörbar sein, keine Frage. Und von daher, es gibt ja auch genug Chaoten, die irgendwie Blödsinn machen und Alkohol getrunken haben und Sachen kaputt machen.
Leute bringen alles kaputt. Was ich im Odeon erlebt habe, kommen wir später.
Super Leitung eigentlich schon. Also du hast ja eigentlich schon sehr, sehr viele Sachen überlebt. Doch bevor wir zu deinen Storys kommen, möchte ich gern sagen, dass du da draußen gern deine Storys zuschicken kannst, weil ich möchte gern eine Zuhörerfolge machen. Also wenn du Storys hast aus deinem Nachtleben oder Freunde kennst, die coole Sachen erlebt haben, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüsterpodcast.com oder direkt per Instagram eine Direct Message @clubgeflüsterpodcast suchen und dann geht's los. Und wenn ich genug Einsendungen habe, gibt's auf jeden Fall eine Hörerfolge.
Oder ihr schickt eine Brieftaube, es geht auch.
Brieftaube geht natürlich auch. Also erzähl mal, du hast gemeint, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sehr viel kaputt machen. Was für Storys hast du zu erzählen?
Wo fange ich an, wo höre ich auf, ne? Was habe ich, also, wir hatten...
Du weißt ganz genau, das Format heißt Clubgeflüster und je verrückter und skurriler die Storys sind, desto besser.
Ich fange mal mit der harmlosen Geschichte an. Wir hatten im Odeon immer, bevor wir umgebaut haben, nein, war auch nach dem Umbau noch da, Entschuldigung, so Kugeln auf dem Geländer. Und die Kugeln waren mehrmals weg. Du musst dir vorstellen, da stehen Leute abends im Club und fangen an und schrauben Kugeln von dem Geländer ab, wo du dich fragst als Normalsterblicher, A, was machst du mit dieser Kugel?
Ja.
B, warum schraubst du diese Kugel ab?
Wie waren sie dann angeschraubt?
Die waren sogar geklebt, wir haben die geklebt schon extra, aber die Leute schaffen das alles. Oder wir hatten immer WG, also Studentenpartys, ja, Fachschaftspartys. Und irgendwann bin ich hochgegangen, wir mussten immer, wenn du anfängst als Abendleitung, hast du immer durchgeguckt, oben Zigarettenautomaten, sind Zigaretten drin, passt alles, sind Streichhölzer oben drauf. Ja, dann gehst du halt an die Streichholzkiste hin und legt halt eine Playstation drin. Dann denkst du dir halt, okay. Eine Playstation, eine komplette Konsole und ein schnurloses Telefon lag mal drin, wo du halt dich fragst, okay Leute, wie bringst du das hier mit rein und was machst du damit? Ne? Aber das ist halt von irgendwelchen WG-Partys, wurde es halt eingesagt. Und dann hast du halt gemerkt im Modell, ich habe ja noch meine Playstation einstecken, lege ich die doch mal
so
da ab.
Eine kleine Playstation, so eine
Portable? Nein, eine große Konsole, einfach eine Playstation, ja, lag oben drin. Ja, kommt halt in die Fundsachen, ne? Und dann hoffst du halt, dass sich irgendjemand meldet und seine Playstation wieder abholt bei dir, ne?
Ich stelle es mir gerade ganz, ganz eigenartig vor. Wie kam denn die Person mit der Playstation überhaupt rein?
Das weiß ich nicht. Das musst du
natürlich. Weil so eine Playstation ist ja jetzt nicht gerade klein.
Gut, wenn du die dir unter das T-Shirt steckst oder viele haben ja einen Rucksack dabei und wenn du reinguckst, ich meine, eine Playstation ist ja jetzt kein Grund, warum jetzt jemand nicht den Club reinlassen würde. Es kann es sein, dass er die gekauft hat und hat sich entschlossen, jetzt gehe ich nochmal feiern meinen Playstation-Kauf. Und dann hat er es halt zufällig vergessen, ja. Was halt auch mal passieren kann.
Ja, aber vielleicht wurde die Playstation nicht abgeholt, oder weißt du, ob sie abgeholt wurde?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ey, wir haben so eine Fundsachtenkiste und da ist alles reingeflogen, was wir gefunden haben. Und einmal weiß ich noch ein Handy, das wurde nie wieder abgeholt, weil wir hatten ja oben immer den Kinosaal. Ja. Und, oder was heißt hatten, den Kinosaal gibt es ja immer noch, aber es war immer so, im Sommer ist es natürlich in einem Club warm und um genug Durchzug zu schaffen, gab es oben immer eine große Lüftungsluke im Kino oder was heißt gab es, ich rede immer in der Vergangenheit, nur weil ich da nicht mehr bin, die gibt es ja immer noch, Entschuldigung, liebes Odeon, die gibt es ja immer noch, die Lüftungs diese Lüftungskuppel und dann haben wir immer quasi einen Ventilator in die Tür oben reingebaut und dadurch ist es dann immer nach oben hochgezogen, das Ganze. Und wenn du in der Abendleitung musstest du immer schauen, dass oben die Tür zu ist, weil sonst konnten ja Leute einfach hochgehen um die Treppe herum und waren halt im Kino, ne? Ja. Naja, und was machen Leute, wenn sie unbeaufsichtigt in so einem Kino sind, ne?
Blödsinn.
Da ging es halt immer ein bisschen ab. Und dann bin ich damals mit meinem anderen auszubildenden Kollegen, hatten wir zusammen Abendleitung an dem Tag und sind dann da hoch und da haben wir halt zwei schön in Flagranti erwischt. Und naja, was sagst du halt dann da? Es ist schon ein bisschen, also eine komische Stimmung. Ne? Gehst halt hin, räusperst dich halt mal ja, und die haben das dann auch die haben das dann auch sofort gecheckt und die waren dann ein bisschen peinlich berührt und dann hat sie ihr Handy liegen lassen. Okay. Und dann wollten wir ihr halt das Handy wiederbringen und haben im Telefon die Mama angerufen, die stand drin. Dann haben aber nichts gesagt. Ja, wir haben halt gesagt, die Tochter hat das Telefon vergessen, aber das wurde nie wieder abgeholt, weil das der, glaube ich, so peinlich war, dass sie das, glaube ich, einfach halt als abgeschrieben bezeichnet hat, das Telefon.
Nie wieder in den Laden,
das weiß ich gedacht. Nicht, aber ja, wahrscheinlich wird so gewesen sein. Und das waren schon immer so skurrile Geschichten. Wir hatten auch, wir mussten auch Theke machen. Ja. Da hatten wir einmal auch, das war eigentlich gar nicht so witzig, das war eine Frau. Wir hatten immer Kerzen früher im Odeon auf der Theke stehen. Und die hat sich zu weit über die Kerze vorgebeugt und mit einem Haarspray und auf einmal standen ihre ganzen Haare in Flammen. Ne? Und die hat es selber aber überhaupt nicht gecheckt. Ne? Und wir standen dann hier in der Theke und haben das gemeint. Also es war ruckzuck aus, es war scheinbar nur so wie so eine Verpuffung. Ja. Die hat es überhaupt nicht gemerkt. Ne? Und naja, dann hat sie es irgendwann gecheckt und hat hier komplett angefangen zu weinen. Also was man auch verstehen kann. Klar. Weil, ja, ist ja schon ein bisschen krass, ne?
Ja, vor allem der Haarspray ist es ja ein richtiges Lagerfeuer.
Ja, aber wir hatten auch schon beispielsweise Leute, die an die Theke gepinkelt haben. Gab's auch alles. Also, wir haben Leute rausgeworfen, der eine stand an der langen Bar damals, vorm Umbau, und hat halt einfach in aller Seenruhe an die Theke hingepinkelt, ne? Oder Frauen auch. Die haben halt sich auf die Tanzfläche gesetzt, den Rock hochgezogen, mal kurz hingepinkelt. Und dann wurde weiter getanzt. Wo du dich so fragst, okay, was ist los?
Vor allem das Klo ist ja nicht weit weg. Also, allein der Laden ist ja keine Großraumdiskothek. Nee. Von da hast du ja ein paar Meter zum Klo. Aber ich denke mal, das Problem war einfach, es war zu voll und sie wollten sich nicht durchknurren.
Aber du kannst dich doch nicht in den Club setzen, ziehst einfach deinen Rock hoch und pinkelst auf den Boden.
Das geht gar nicht. Das ist dann schon natürlich ein bisschen dreist und eklig.
Ja, und boah, solche Geschichten. Natürlich hast du auch Leute von den Toiletten runtergeholt, die eingeschlafen sind und, ne, das gab's alles. Aber jetzt so, ja, krasse Zwischenfälle. Ein Zwischenfall, der war noch richtig stark. Wir hatten damals eine neue Türsteherfirma. Yeah. Und die sind gekommen und total seriös. Anzug an, Funkgeräte im Ohr und. Und dann gab's hinten an der Theke quasi eine Schubserei und da war ein Barkeeper von uns involviert, der aber privat da war. Yeah. Also der wollte nur schlichten, es war ein Freund von
uns.
Und als Angestellte durftest du immer in die Küche rein, wenn du halt da warst, ne, dann haben wir das halt, bist du mal reingegangen, hast mal Servus gesagt, was weiß ich, was geguckt. Und dann eben war diese neue Türsteherfirma da. Und
kannte wahrscheinlich den Mitarbeiter nicht.
Nein, ja, genau. Und er war dann eben in der Küche und da kam der Chef von der Türsteherfirma rein und hat gemeint, ja, was da hinten denn jetzt los war, was das soll. Und wenn er eben nochmal dazwischen geht, dann knallt's. Und dann gab es halt ein bisschen Rumschreierei. Und dann haben wir gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Eigentlich schon mal als Firma sehr unprofessionell, muss man an der Stelle sagen, weil ich meine, du bist zum Probearbeiten da. Und dann gehst du, naja, und dann ist die Tür nochmal aufgegangen, da hat er ihm voll eine reingehauen.
Den Mitarbeiter
hat er dann einen reingehauen.
Ach du Scheiße.
Ja, war dann auch eben hinfällig, dass die Firma im Odeon anfängt, ne? Aber es musste dir halt auch mal geben. Und wir haben ja alles auf Kamera überwacht, ne? Aber dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, was ist mit den Leuten los, ne?
Ja. Das ist total. Man sollte ja eigentlich als Security-Firma schlichten und nicht.
Genau. Ja, er hat es halt ein bisschen persönlich an sich rangetragen und keine Ahnung. Ja, und das waren immer so Geschichten. Gäste, hey, du hattest manchmal Stress mit Gästen, dass irgendwelche Geschichten waren. Die Leute verstehen das ja auch nicht. Wir haben auch Selektionen machen müssen. Also Selektion hört sich immer an vor der Tür. Und dann kommen halt Leute und stehen barfuß vor dir und sagen halt, sie wollen in den Club rein.
Dann das versuchst ist ja auch du ganz den, taktisch, vor allem, wenn man irgendwie Gläser oder sowas.
Richtig, ja, gerne, willkommen, kommt rein. Es ist halt einfach dann so, wo du halt auch sagst, Leute, denkt doch einfach mal mit, auch wenn ihr noch so betrunken seid. Ja. Ich meine, du bist barfuß, du kannst ja nicht erwarten, dass ich dich barfuß in den Club reinlasse. Und ich hatte das auch mit Servicepersonen, die dann wirklich in den Glas reingestiegen sind und dann, wo dann der Glasstiel durch den Fuß durchgeguckt hat. Und es ist halt auch nicht mehr witzig dann, ne? Ja. Aber solche Leute verstehen das halt auch nicht und fühlen sich dann auch noch gekränkt, wenn du sie abweist, wo du halt sagst, ey, das dient nur zu eurer Sicherheit. Halt, ne?
Natürlich, ja.
Aber prinzipiell, ich glaube, Club ist immer, Nachtgastro sind immer Geschichten.
Wahnsinn. Ey,
da passiert immer viel Witziges.
Das auf jeden Fall. Du hast ja schon einige Beispiele genannt. Wie war es denn eigentlich bei Red Bull? Also Red Bull kennt man ja in der Branche als sehr präsent und sehr verrückt. Gab es da auch so Momente bei Red Bull, wo du irgendwie verrückte Momente mit Kollegen hattest oder beispielsweise mit Veranstaltern? Gab es solche verrückten Momente, die du gerne erzählen möchtest?
Nee,
alles human.
Alles komplett human. Also, eine Geschichte, die werde ich auch nicht vergessen, das war in der Rhön oben. Da hat einen Club, wollte da aufmachen und da bin ich da hingekommen. Und ja, da waren davor schon alle Vertriebler da von anderen Marken und man spricht sich ja untereinander auch so ein bisschen ab. Also man guckt auch ein bisschen oder beziehungsweise man schaut halt, macht es Sinn, ne? Weil ich meine, man weiß, wie es ist. Viele erzählen einem das große Goldene quasi. Ja, und im Endeffekt weißt du aber, wenn du eine gewisse Zeit bei sowas dabei bist, okay, das ist schwierig, ne? Weil ich hatte Leute, die waren irgendwo im Fichtelgebirge und haben sich vorgestellt, in einer verlassenen Pension ein Fünf-Sterne-Hotel reinzubauen mit Golfanlage und allem, wo du weißt, okay, sei mir nicht böse, aber du stehst hier gerade mit einer Bratwurstbude irgendwo und willst mir das, also das lernst du dann. Naja, und bei der waren wir eben, das war ein ehemaliger Club, war ich eben. Und dann ging es darum, dass sie sich das, dass sie das so erklärt hat und dann vorgestellt hat, dass sie sich vorstellt, dass wir von Red Bull einen Hubschrauber in den Club hängen und Feuertonnen aufs Dach stellen, die immer brennen, 4 Stück. Und
also einen echten Hubschrauber,
also ja, wie man es ja kennt von Red Bull. Nein, keine Miniatur, sondern Red Bull hat ja die Kunstflieger und alles. Ja. Und da hat sie sich halt gedacht, dass es ja kein Ding ist, einen ausgemusterten Hubschrauber dann da reinzuhängen und dass das Red Bull macht.
Okay.
Naja, und was sagst du dann da? Ne? Also, ich meine, ja, logisch, klar, ne? Überhaupt kein Stress. Da musst du den Leuten halt auch ein bisschen die Illusion dann nehmen, ne? Dass sowas halt nicht funktioniert. Also, das würde ja niemals zustande kommen, so eine Geschichte. Wobei, nichts ist unmöglich, ne? Wenn du jetzt ein supermäßig krasses Prestigeobjekt bist und man sagt, boah, da muss ich unbedingt was machen und wenn es dem sein Wille ist und ich kann das cool umsetzen und dein Vorgesetzter würde sagen, okay, ich bin genauso verrückt wie mein Außendienst, wir machen das irgendwie und das durch alle Instanzen geht, dann wäre das wahrscheinlich nicht undenkbar, aber halt da nicht, ja.
Ja, es muss ja ein Geben und Nehmen sein,
richtig.
Wir müssen ja beide profitieren.
Richtig, hast du aber, wenn du im Vertrieb bist, in der Gastronomie, hast du viele coole Gastronomen, wo einfach es Geben und Nehmen ist, wo du quasi auf einer fairen Basis bist und du hast aber auch die Art von Gastronomen, die nur davon, also die nur die Industrie ausschöpfen wollen, wo es nur darum geht, ich mache hier was, wie viel Geld zahlst du? Wenn du nicht das Geld bezahlst, dann bist du raus. So. Und da war aber immer auch von uns, von Red Bull, der Leitsatz, ey, es ist ein Geben und Nehmen, du musst die ganzen Möglichkeiten sehen, die dir so ein Konzern bietet, von natürlich. Equipment für Bars, für Festivals und. Dafür musst du natürlich auch einen gewissen Absatz erfüllen, weil sonst rechnet sich's nicht, ja. Und es ist halt teilweise bei Leuten schwierig zu erklären, weil die halt einfach denken, boah, du bist ein riesengroßes Unternehmen, du hast Geld ohne Ende, du kannst doch alles machen. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig dann in so einer Sache.
Ja, was ist denn dann dabei rausgekommen bei dieser Aktion oder bei dieser Lokalität? Habt ihr dann irgendwie ein kleineres Modell oder wirklich ein Miniaturhelikopter dahin gebaut?
Ja. Ich habe dann einen gebaut, einen Modellhelikopter und habe ihn vorbeigebracht. Nein, wir sind nicht zusammengekommen mit dem Vertrag und der Club hatte, glaube ich, auch 2 Wochen offen und danach war er wieder geschlossen, weil ich meine, es war so, der Geschäftsführer hat irgendwie 2 Wochen das Geld eingesackt und ist abgehauen und war dann über alle Berge. Also das lief auch über...
Ganz, ganz kurier.
Also halt schon komisch, wenn die Leute nicht vor Ort wohnen und so und da denkst du dir auch, wie soll das halt funktionieren? Also natürlich. Das checkst du dann schon und da gehst du dann auch mit gewisser Vorsicht dran und sagst, macht erstmal auf, wir gucken, wie viel verbraucht ihr und dann machen wir gerne rückwirkend irgendwas, aber nicht gleich Vollgas halt.
Okay.
Naja, das ist ja verrückt. Aber gut.
Ja, aber hast du immer.
Die schwarzen Schafe hast du überall leider Gottes.
Überall leider Gottes, ja.
Und wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch Leute, die mit Herzblut dahinter stehen. Und natürlich wollen sie auch Geld verdienen, keine Frage. Aber eine gewisse Empathie zu der Szene brauchst du ja.
Du musst natürlich in so einer Außendienstrolle auch fair bleiben. Für jeden ist seine Lokalität, sein Club, sein Laden, sein Baby. Und jeder findet das, was er macht, am besten.
Ja, ja,
und du kannst nicht das mit messen, du kannst es nicht sagen, ich habe hier in der Großstadt den Club und der macht so und so viel Absatz und der andere macht so und so viel, deswegen behandle ich den jetzt wie das Letzte. Das geht nicht, das kannst du nicht machen und das lernst du aber dann auch und das verstehen eigentlich auch in der Regel die meisten dann.
Na Gott sei Dank.
Ja. Ja, es gibt auch welche, die verstehen es nicht.
Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Weihnachtsfeiern bei Red Bull feuchtfröhlich sind. Magst du mir da vielleicht ein paar Insider-Informationen geben oder ist das streng geheim?
Dazu bin ich vertraglich verpflichtet, darf ich nicht sagen. wir hatten tatsächlich immer richtig coole Feiern. Also es gab gar nicht so im Endeffekt, es hieß immer Jahresauftakt-Meeting, das war verknüpft mit einer Weihnachtsfeier oder Jahresend-Meeting, sowas immer. Wir waren einmal in Hamburg in einem alten Kino, das war sehr, sehr cool. Red Bull lässt sich da immer wahnsinnig coole Sachen einfallen für ihre Angestellten. Wir waren beispielsweise auf dem Sonne, Mond und Sterne Festival und hatten quasi im Künstlerbereich ein komplettes kleines Festival für uns aufgebaut mit Zelten, wo wir dann quasi drinnen Betten hatten sogar und alles. Also du hast wirklich in einem Bett geschlafen mit Catering, mit allem. Und du hast natürlich da auch Meetings. Ne? Ich meine, Firma kann jetzt nicht nur sagen, wir hauen es hier drei Tage auf die Kacke. Und Vollgas.
So Festival bist und so viele.
Genau, aber das ist halt schon, das ist schon abgefahren. Ich sag auch, ey, das war die geilste Zeit. Das war der, kann man so sagen, der geilste Job, den ich bisher gemacht habe. Außer jetzt mein eigenes, was ich mache. Ne? Aber das war halt, du kommst so viel rum und ich meine, ey, wer will nicht auf ein Festival gehen? Du sprichst davor mit den Veranstaltungen und allem. Die sagen natürlich, komm gerne vorbei, bring noch jemanden mit, eine Begleitung, schau dir das alles in Ruhe an. Du kriegst einen All-Areas-Pass, kannst überall hin, kannst zu den Künstlern ins Backstage. Ja, ich habe ein Jahr lang alle großen Festivals in Bayern betreut. Das war schon auch eine anstrengende Zeit, weil du halt viel unterwegs warst. Aber halt auch eine geile Zeit, weil du halt mal alles siehst, ne? Und siehst, wie arbeitet der und der und der. Und da hast du natürlich auch große Festivals, auch bei uns in Bayern, mit ja knapp 100.000 Leuten, ne? Wo es dann ein bisschen anders halt abgeht.
Genau,
ne? Und ja.
Gab es da auch bei Red Bull so Momente, die dich selbst auch aus der Fassung gebracht haben? Weil ich denke mal, in deiner Ausbildung hast du ja schon sehr viel gesehen, hast du ja auch schon einiges erzählt. Aber bei Red Bull kann ich mir gut vorstellen, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Gab es da so Momente, bei der du selbst auch die Fassung verloren hast, bei so eigenartigen Momenten?
Ja, was heißt, also wie kann man es eigenartig nennen, ne? Ich überlege jetzt gerade, was geil war, Tomorrowland Belgien, durfte man Kunden einladen, sind wir hingeflogen, da hat Red Bull in der Innenstadt ein komplettes Hotel organisiert, nur für Red Bull mit einem Friseur drin, mit einem Spiel, also mit so Spielautomaten, ne, so alten, so Flipper und so ein Zimmer. Wir wurden morgens geweckt mit einem eigenen Radio, oben war eine Rooftop-Party mit einer Schaukel, wo du über den Dächern von Belgien schaukeln konntest, wo du dir dann schon denkst, okay, wow. Ja, und dann fährst du natürlich auf das Tomorrowland und dann gibt's da in dem Guesthouse, das sind ja zwei Guesthouse quasi, oben hast du halt deine eigene komplette Lounge, wo du runter, sage ich jetzt mal, in den Kessel schaust, also auf die Mainstage. Und wenn du dann da bist, hinter dir steht ein Koch, wo du dir was zu essen anfertigen lassen kannst und so, wo du dir dann denkst, okay, wow, das würdest du dir so wahrscheinlich niemals leisten können und würdest auch wahrscheinlich gar nicht rankommen an diese ganze Geschichte. Und wenn du dann auch siehst, wenn du so ein bisschen Ahnung hast ja bei den Festivals, wenn du dann siehst beim Tomorrowland, da kommen plötzlich Leute aus Löchern, aus dem Boden an Seilen rausgefahren und dann bleibt dir schon mal kurz so ein bisschen der Mund offen stehen, wo du dir eigentlich so denkst, okay, da bin ich jetzt gerade halt, wofür andere was weiß ich was geben würden, ne? Wo du sagst,
wahrscheinlich jahrelang sparen und dann.
Genau, und dann vielleicht gar keine Karte bekommen, weil es alles ausverkauft ist, ja. Das war auf jeden Fall eine krasse Aktion. Negatives, muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, gibt's da eigentlich gar nicht viel. Natürlich hat es so Rumgeärgere mit Kunden und die das halt nicht verstanden haben und warum ist das nicht so und dies nicht so, aber das hat ja nichts mit dem Privaten zu tun jetzt für dich, weißt du, Geschäft ist Geschäft und im Endeffekt kannst du ja nicht anders agieren, wie es eine Firma dir vorschreibt quasi. Natürlich hast du immer einen eigenen Ermessungsrahmen, aber das war schon eine coole Nummer auf jeden Fall und dann habe ich, was ich auch sehr gut fand, ich habe halt den Vorschlag gebracht, in Würzburg wollte ich dann mal ein Red Monday der anderen Art starten. Also Red Monday bedeutet immer, das ist der Montag und es ist immer eine Party für die Gastronomen, weil der Gastronom hat ja in der Regel ist der Montag der Sonntag für ihn.
Genau, genau.
So. Und da hatte ich die Idee mit der MS Catwalk, ein Schiff aus Regensburg, das ist auch das Bayern 3 Partyschiff. Ich möchte darauf mein Red Monday machen. Okay. Und ich hatte mit denen davor eben Verhandlungen, weil wir die eben umgelistet haben von einem anderen Energy Drink Hersteller zu uns. Und dann habe ich das halt so mit rein verhandelt quasi. Und das war richtig schön, weil ich habe dann den ganzen Tag am Montag das Schiff aufgebaut und dann zwei verrückte Jungs organisiert, die aufgelegt haben. Und dann sind wir erstmal ausgelaufen auf dem Hafen und da lief erstmal Traumschiff, ja. Und sind dann abgelegt in Main hoch und du hast gemerkt, so am Anfang die Stimmung war, es war verhalten, weil die Jungs alle und die Mädels halt noch nicht genug Getränke hatten und erstmal so.
Ja, die Storys habe ich gesehen, ja.
Es ist immer so, die Gastronomen, wenn aufeinandertreffen, das ist immer so ein vorsichtiges Beschnuppern, ja.
Da muss erst Alkohol fließen,
genau,
dass es geht.
Die müssen sich erstmal so ein bisschen alles so beschnuppern und wer ist denn das und wer ist denn hier? Ich natürlich standesgemäß zu so einer Party, wie tauchst du da auf? Ja. Natürlich im Kapitänskostüm. War ja logisch, war ja der Captain. Ja, ich meine, war ja der Captain, ne? Und dann sind wir hochgefahren Richtung Randesacker und haben dann oben auf Main gedreht und ab der Rückfahrt wurde es dann richtig, richtig witzig. Also ich stand da dann mit Freunden oder auch Außendienstkollegen am Mikrofon, bis uns die Wasserschutzpolizei angefunkt hat, wir mögen doch etwas leiser sein und die Leute am Main haben sich gedacht, was zur Hölle ist hier los? Also was ist das für ein Disco-Dampfer? Ja, weil das war halt auch Anschlag.
Vor allem am Montag.
Ja, genau, vor allem am Montag halt. Und dann war es auch so, dann haben wir angelegt um 22 Uhr und dann ging es auf dem Boot weiter. Da habe ich vorne roten Teppich und so ausgerollt. Das war echt eine richtig schöne Party. Und ich glaube, da sprechen auch noch sehr, sehr viele drüber. Mich haben jetzt schon mehrere gefragt, ob man das mal wieder machen kann. Aber
wie oft hast du das denn gemacht?
Einmal. Und ich glaube, das wird auch in der Geschichte vielleicht das Einmalige gewesen sein, weil es war dann im Nachgang doch ein bisschen teuer. Also es kamen dann doch ein paar Rechnungen reingeflattert, wo man nicht so mit gerechnet hatte. Ja. Aber gut, ich habe mal gedacht, ey, ich hab's Go bekommen. Ihr wusstet, was ich vorhab. Ja. Go for it. Und ich habe halt auch die Einladungen, habe ich mir Gedanken gemacht, die Einladung war beispielsweise verpackt als Papierschiffchen. Also die habe ich alle gefaltet. Dank meiner Freundin saßen wir immer am Saar und haben Papierschiffchen gefaltet. Ja, und es war, war sehr, sehr schön. Und das waren so die Erlebnisse auf den Festivals und so. Aber das ist jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, wow, also da bist du voll dann vom Glauben abgefallen. Ja, ja. Ne?
Aber das ist auch die Liebe zum Detail. Also das ist das, was viele, viele in der Branche auch ausmacht, weil allein diese Idee mit den Papierschiffchen und den Einladungskarten ist super. Das ist eine Idee, da merkst du einfach, dass du Zeit und Herzblut eingesteckt hast.
Musst du auch in sowas. Natürlich. Sonst wird's nicht schön. Also ich bin immer so ein Mensch, ich habe da immer so einen eigenen Anspruch. Ich will das quasi, dass es 110% ist. Und wenn ich dann irgendwas sehe, was mich ärgert, also ich versuche das dann immer irgendwie möglich zu machen. Ich habe dann auch festgestellt, wow, weil wir am Freitag vorher sind wir auf dem Schiff mitgefahren und habe ich festgestellt, Mist, du hast gar keine Stehtische. Und dann musst du das ja alles mit der Spedition abklären. Ja. Und dann habe ich mit der noch geschrieben, da habe ich die auf Facebook gesucht und habe die angeschrieben. Und die hat es dann zum Glück noch für mich geregelt, dass ich am Montag morgen Stehtische bekommen habe. Sonst hätte ich die nicht da gehabt. Und das wären halt solche Dinger, da hättest du dich so geärgert. Total, weil wo hätten sich die Leute alle hinstellen können? Und du weißt ja manchmal, wie es ist, wenn jetzt nicht zum Stehen ist, dann sitzen die Leute irgendwo. Genau. Dann schaut es komplett leer aus. Und
du musst ja die ganze Zeit einen Drink in der Hand halten.
Ganz genau. Ja, und solche Sachen, das ist dann immer... Ja, da in letzter Minute, aber es funktioniert dann doch immer. Ja. Oder ja, hat alles funktioniert, war schön.
Wahnsinn. Wie sieht es denn eigentlich aktuell mit deiner eigenen Firma aus? Die nennt sich ja Kobe und du baust ja Möbeljahr für Clubbetreiber, für Diskotheken und allerlei Unternehmer. Gab es da auch Momente mit Kunden, wo du dir an den Kopf gefasst hast oder wo beispielsweise ganz, ganz verrückte Bauwünsche sich geäußert ganz, ganz verschiedene Bauwünsche geäußert worden sind und die vielleicht auch gar nicht umsetzbar waren?
Also du hast so Geschichtenprinzipiell hast du erstmal die Sache, du musst ja im Handwerk musst du dir eins bedenken, was macht ein Produkt teurer oder teuer? Das sind ja meistens die Stunden, wenn du es wirklich in Handarbeit anfertigst. Ja, alles, was ich maschinell anfertigen kann, ist natürlich im Endeffekt viel günstiger, wie wenn ich es menschlich anfertigen muss. Ne? Ich merke das beispielsweise immer, Leute fragen dich, hey Christian, ich hätte gerne einen Tisch. Okay, geil. Und dann kommt, was kostet es? Was kostet was? Wie groß ist der Tisch? Wie breit willst du ihn haben? Wie lang willst du ihn haben? Wie dick soll er sein? Was für Füße willst du? Oh ja, da muss ich mal überlegen. Du gehst natürlich in ein Möbelhaus rein und siehst, da steht ein Tisch, der gefällt dir. Und dann sagst du, oh, da steht ein Preis drauf, 1800 Euro. Das ist aber teuer. So, aber die Leute haben dann halt immer so vage, unvage Vorstellungen. Ja, ich war letztens bei einer Kundschaft, da ging es darum, Die hat ihre Wohnung saniert quasi, das Dachgeschoss, und wollte Industrieglasfenster. Also diese Fenster, was man kennt, was früher oder in Berlin in den alten Fabriken drin sind, mit diesen Stahlrahmen. Mhm. So. Und dann ging es auch drum, damit die Verkleidung im Nassbereich und so weiter. Da musst du halt schon deine Materialien gut wählen, weil ich meine, du willst als Firma nicht in 2 Jahren ankommen und willst sagen, okay, Mist, hat doch nicht so funktioniert, ne? Ja. Macht man nicht so. Und dann ist es im Endeffekt so, dann rechnest du halt alles zusammen und dann schickst du halt ein Angebot und dann kommen halt die Leute, oh, das macht mir eine andere Firma ja 3-mal so günstig. Wo du dann halt sagst, naja gut, dann mach das doch bei der Firma, ist doch in Ordnung. Ich kann ja nur meine eigene Arbeit, so wie ich sie mache, nach meinem Gewissen so machen. Und du hast halt auch viele Firmen, wenn du jetzt zu einem großen Stahlbauunternehmen hingehst, da sagst du dir, geh weg mit sowas. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, weil sowas ist filigran, sowas ist alles Einzelbauteile. Dann war das auch noch ins Dach hochgetragen über und total verwinkeltes Treppenhaus, wo du halt auch sagst, okay, da musst du halt schauen, ne? Aber so jetzt so direkte Kundenwünsche werden ein Friseur, den wir jetzt umgebaut haben, dem haben wir die Bänke reingebracht, also quasi Schneidetisch, und dann hat er gesagt, ich weiß, du hast die alle gemacht. Ah, das bin nicht ich. Ich hätte es gern alles in Altholzbalken. Naja, dann hast du die halt nochmal in Altholzbalken vor Ort alle reingeschnitten. Und natürlich sagst du aber halt, okay, das, was ich ja logischerweise
schon gemacht habe,
musst du ja irgendwie mitverrechnen, ne? Aber ey, total cooler Typ, hat alles richtig hingehauen, war alles mega. Hm. Oder Showroom in München oben. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet scheinbar. Also im Angebot stand alles auch so beschrieben drin. Ja. Und er hat aber gedacht, wir verkleiden die Wände anders. Also ihm ging es darum, er wollte die Wand in einem Bauhausstil haben. Ja, das sind so einzelne Leisten, viereckige, die du abstellst nebeneinander. Ja. Und ich war oben und sein Außendienst hat gesagt, er hilft mit. So, deswegen bin ich alleine quasi hochgefahren. Und dann haben wir die Wand, hat er schon vorgestrichen, die quasi die Schiene draufgebaut, wo die ganzen Hölzer drin sitzen und alles. Die Wand top verkleidet. Und dann schickt er ihm ein Bild und dann sagt er so, nee, ist doch gar nicht das, was ich will. Und ich habe ihn davor noch gefragt, habe gesagt, passt das so? Und er so, ja, so machen wir das. Naja, und dann ging es hin und her mit Freunden telefoniert. Also der Inhaber dann mit Freunden telefoniert. Wie finden die das? Die Mehrzahl der Freunde hat sogar gesagt, sie finden es schön so.
Ja.
Aber er wollte es anders haben.
Aber wie wollte er es denn anders haben?
Er wollte es in diesem Bauhausstil haben und wir haben halt einfach die Wand mit Eichen, mit so Wildeiche verkleidet. Ne? Okay. Sah auch mega aus. Da vorne dran das Logo von der Firma, davor so schwarze Warnhänger von der Decke abgehangen. Und dann ging es halt darum, okay, was machst du jetzt, ne? Dann waren wir da oben, dann habe ich gesagt, naja gut, pass auf, natürlich keine Tischkreissäge, nichts mitgenommen gehabt, weil du es ja nicht brauchst, ne? Warum sollst du das alles mitfahren, ne? Du brauchst ja den Platz für alles. Dann ging es darum, okay, du fährst in den Baumarkt, du holst jetzt eine günstige Tischkreissäge und wir fangen an, alle, wir haben die, natürlich die Schrauben alle rausgeschraubt, alles, die ganzen Bretter sauber gemacht und dann saßen wir in diesem Showroom und haben mit einer Säge, mit so einer Tischsäge, alle Bretter aufgetrennt, dass es passt, die erste Säge gekillt, wieder zum Baumarkt, die zurückgegeben, die nächste Säge geholt.
Ja, du hast ja selber gesagt, die billigste, ne? Deswegen.
Wir haben das alles vor Ort dann zugegeben. Ja klar, weil ich habe ja in der Werkstatt welche, also brauche ich das ja nicht, ne? Was soll ich mir jetzt so ein Ding kaufen, ne? Und dann haben wir das halt da reingemacht und dann war ich am Samstag bis um 4 Uhr frühs in dem Showroom, weil ich dann gesagt habe, okay, was machst du jetzt in München? Ansonsten hättest du halt am Sonntag da drin arbeiten müssen. Und das sah ja aus, ne? Da drin. Wir haben es ja trotz Staubsauger und allem, ne? Das war halt alles, das ist in so einem großen Gebäude, da sind mehrere so Showrooms drin. Dann habe ich das alles fein säuberlich halt aufgesaugt und so, ne? Naja, und dann habe ich ihm irgendwie um 4 Uhr geschickt, so, ich war dann durch, habe dann 4 Stunden geschlafen und dann ging es zurück nach Würzburg, ne? Und das sind halt auch so Geschichten, dann stehst du da, aber da ist es halt dann wieder. Du könntest jetzt natürlich sagen, boah, okay, nee, war nicht so besprochen. Ich breche jetzt hier ab, ich fahre jetzt zurück nach Würzburg und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Oder du sagst dann, hopp, jetzt gib Gas, schau, dass du das für den Kunden, wenn du natürlich die Möglichkeiten hast, so machen kannst, dass es dann passt. Und es hat dann gepasst und die sind bis jetzt, wir sind im super Kontakt, alles
cool. Also am Ende des Tages hat dann alles gepasst,
war echt super cool. Aber das sind eigentlich so jetzt die Stories. Ich muss sagen, hier, ich hoffe, man hört's, Klopf auf Holz. ich hatte bis jetzt noch nie einen Kunden, wo ich richtig Probleme mit hatte. Also man hört ja immer die skurrilsten Stories. Der zahlt nicht und. Aber ich sichere mich da auch ab. Ne? Also ich sag da halt auch, Anzahlung bei großen Geschichten musst du machen, Verträge quasi, also Angebote schriftlich bestätigen, weil ansonsten, ja, bleibst halt das im schlimmsten Fall auf deinem Geld sitzen. Und ich meine, da hören dann halt mal ein paar 1.000 Euro oder ein paar 10.000 Euro nicht den Schlag. Und das kann dir halt dann auch mal irgendwann das Genick schnell brechen, wenn du ein paar Aufträge hast, die dann nicht bezahlen. Ne? Und jetzt klar auch, aktuelles Thema Corona.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, wie du damit umgehst.
Ich muss sagen, mich betrifft es überhaupt nicht. Für mich war es am Anfang eher so, dass mich viele Leute gefragt haben, Christian, können wir jetzt umbauen? Yeah. Wo ich dann auch zu vielen Clubbetreibern gesagt habe, Jungs, an eurer Stelle würde ich abwarten, weil ihr seid die, die am ersten geschlossen haben und ihr werdet wahrscheinlich auch die sein, die am längsten geschlossen haben. Und ich meine, jetzt kommt, glaube ich, so die spannende Zeit langsam, wo es drum geht. Stundungen vom Finanzamt kommen jetzt, Stundungen von Krankenkassen für Mitarbeiter und, ja, wo dann ein Kostenapparat auf dich zurollt, wo du sagst, wenn du jetzt nicht den eigenen Manpower hast, wo du sagst, ich habe einen Hausmeister beispielsweise, den ich bezahle, der für mich alles dann macht, der das kann alles, dann wird es, glaube ich, im Moment ist es schwierig und da würde ich diese Investition auch nicht tätigen wollen, ja, als Clubbetreiber.
Ja, oder man ist halt zu 100% sicher und kann sagen, hey, ich habe genug auf der hohen Kante und kann mir das leisten.
Ja, aber du musst ja auch sehen, wie geht's weiter. Also ich bin der Meinung, ich glaube auch Festivals und so, die ganze Geschichte, das wird mit deutlich stärkeren Auflagen belegt werden, weil schauen wir uns eine Bar an auf einem Festival, da hast du ja total viel Menschengedränge, Abstände aufeinander, wo man dann sagt, ist das in so einer Situation oder in so einer Situation, die war noch zeitgemäß oder musst du da auch andere Vorkehrungen treffen? Also ich habe viele, die auch sagen, Desinfektionsständer, die bleiben bei uns dauerhaft. Spuckschütze für Arztpraxen und sowas mache ich auch. Die sagen, ey, das bleibt dauerhaft da, weil du hast die Grippewelle, du hast ja die ganzen Zeiten wieder, wo das wieder kommt.
Natürlich, ja.
Und da bin ich mal sehr gespannt. Und auch die Clubs. Ich meine, Clubs werden erst aufmachen, wenn es einen Impfstoff gibt. Und da muss ja rein theoretisch, oder sage ich jetzt mal so, glaube ich, einfach weil es das Sinnvollste ist, dann müssen ja im Endeffekt 70% der Menschen, glaube ich, oder der Bevölkerung von Deutschland geimpft sein, dass es wieder funktioniert. Und wir wissen selber, schau dir mal eine Bar an, wie soll das gehen? Willst du 3 Türsteher vor der Tür haben und innen drin mehrere, die schauen Leute 1,5 Meter Abstand und, wie soll das gehen?
Ja, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie es sich weiterentwickelt, weil ich weiß es aktuell nicht, wie sich die Situation entwickelt. Und ich habe es erst letztens im Podcast gehabt mit dem Fotografen, mit dem Marc. Die haben in Österreich Barbetrieb schon genehmigt und dürfen so gesagt feiern. Aber wie es natürlich in Deutschland sein wird, weiß man nicht. Aber wenn natürlich so Herrschaften wie Gestört aber geil bei einem Autokonzert irgendwie zig Leute so gesagt nach vorne gebeten haben und man so gesagt ganz normal ein Konzert hat, wo die Leute direkt nebeneinander stehen, haben dann.
Das ist sehr kontraproduktiv, ja. Und sowas ist natürlich auch jetzt im Endeffekt ja auch nicht fördernd.
Natürlich.
Weil
natürlich,
es gab ja den Fall, korrigier mich, ich glaube in Korea war es, wo der Superspreader unterwegs war in einem Club und 24 Leute angesteckt hat, ja, auf einmal. Und ich meine, da sieht man, ich meine, es wird ja auch gesagt, Clubs sind ja auch der Risikofaktor, weil du ja eng aufeinander stehst, du tanzt, es ist warm, du hast
alkoholisiert
nicht und die Luftzirkulation alles, in einem Club. Es ist ganz schwierig, sowas zu machen, weil das war auch im Odeon, immer im Sommer, du kühlst den Laden komplett runter, dass es kühl ist. Ja. Die Leute kommen von draußen im Sommer aufgeheizt mit 30 Grad rein. Das kriegst du nicht mehr weg. Und dann hast du das, wenn du jetzt dann eine totale Lüftung durchballerst. Ja. Das sagen die Leute, gerade die Frauen, mich friert es, mir ist zu kalt.
Das ist ja das.
Wie willst du das schaffen? Und es ist ja, steht ja, also in jedem Fitnessstudio ist ja auch gesagt, okay, du musst Belüftungsvorrichtungen oder du musst einen Belüftungsplan vorlegen, wie du es machst, ja. Und das ist halt bei sowas ganz, ganz schwierig. Und deswegen, ich bin sehr, sehr spannend, wie das Ganze ablaufen wird, wie es ausschauen wird. Aber ich meine, selber Freunde, die haben Restaurants und so, und die sagen halt auch, die Leute sind auch noch
vorsichtig
im Innenbereich. Draußen geht, aber im Innenbereich sagen viele, sind sie schon sehr vorsichtig, weil sie halt sagen, okay,
Das denke ich nämlich auch, dass die Gäste vorsichtiger so gesagt in Lokalitäten reingehen, ob jetzt Diskothek oder Restaurant, bevor das ganze Thema eingedämmt ist. Und es gibt natürlich die und die Menschen, also die Party-Ultras und diejenigen, die etwas vorsichtiger an die Sache rangehen. Und es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie im näheren Umfeld eine Risikogruppe haben.
Ja, klar, und daran musst du natürlich auch denken. Du musst ja denken, wenn du jetzt, du merkst es ja nicht. Ich meine, innerhalb von 2 Wochen bricht das aus. Ich habe mal so ein, also da kann mir laute Berichte laufen. Wenn du jetzt schaust, du infizierst dich, dann wirst du getestet und erst nach einer Woche können die dir ja quasi sagen, ob du überhaupt Corona hast. In der Zeit bist du bei deiner Oma daheim, die 80 ist.
Problem,
und dann appelliert man schon bei vielen Leuten an den Verstand und sagt auch, das geht halt nicht, ne? Und das ist auch die Frage, wie wird es wieder angenommen, die Eröffnung überhaupt, wenn die Clubs wieder öffnen? Wie wird es angenommen? Natürlich hast du ein paar daheim, die sagen, ey, ich habe keinen Partner, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll, ich will jetzt da rausgehen, will jetzt was machen, aber ey, Leute, appelliert halt an euch selber, dass es halt, solange wie es diese Gefahr gibt, muss man jeder selber sein Risiko einschätzen können dafür, ne? Ich finde es wahnsinnig schade, auch für die ganzen Weinfeste und so, finde ich immer sehr, sehr schön. Weinfest Würzburg, geselliges Beisammensitzen, wo du zusammen bist und Ja,
ja, da muss man einfach durch, das so gesagt ein Jahr aussetzen und dann dafür nächstes Jahr es umso größer und umso exzessiver feiern.
Ja, es ist aber schon krass, wenn du dir das so überlegst, ich bin jetzt 29, sowas gab's halt noch nie, ne? Ja. Sowas gab's noch nie, das kennt ja unsere Generation überhaupt gar nicht. Ja. Null. Kennt ja keiner von uns. Jeder sagt ja, okay, ja, krass, ne? Es hätte niemand geglaubt vor ein paar Wochen, dass wenn du sagst, die sperren alles zu und es gibt eine Ausgangssperre, da hätte ich jeder ausgelacht und hätte gesagt, genau. Ja, ja, du Verschwörungstheoretiker, ne? Ist schon alles das in Ordnung, ja, und morgen ja. Landet ein UFO hinten bei dir auf der Wiese und die holen uns alle, ja.
Eigentlich geht es uns trotzdem gut. Also wenn du vergleichst, die Generation, die jetzt beispielsweise den Krieg noch erlebt hat, die lachen darüber, was aktuell passiert und da geht es uns richtig gut. Da
können wir richtig drüber lachen. Wir haben jetzt aktuell in der Familie ein schönes Beispiel auch so, der Opa kommt jetzt ins Pflegeheim und ja. Da geht es darum, in der Wohnung, die Wohnung wird aufgelöst, der fragt alles rum, ne? Der möchte Heizdecken verschenken und so, wo jeder sagt nein, aber das ist halt die Generation, nichts wegwerfen, du fragst nach, die haben sich das alles hat erarbeitet wieder, die hatten nichts quasi nach dem Krieg und das merkst du halt dann bei so einer Geschichte und für die sagen wir, was sind denn 2 Wochen Quarantäne, ne? Das ist ja das, also wir waren irgendwie monatelang ohne Essen, ohne Wasser, ohne alles, ne? Genau. Ganz andere Generation, merkst du ja auch, merkst du auch im Handwerk krass, dass ein völliger Generationswandel da ist.
Es ist ja auch ganz gut, dass es sich nicht ganz so sehr betrifft und Clubs so gesagt anfragen und Clubs auch dementsprechend die Zeit sinnvoll nutzen möchten und investieren möchten, um beispielsweise zu renovieren. Und da hast du natürlich allerhand
zu tun. Leute, denkt an mich, bitte.
Ja, auf jeden Fall. Bist du eigentlich auf Facebook oder auf Instagram?
Na, selbstverständlich.
Dann verlinke ich dich bei den Shownotes.
Wenn ich da dann nicht 10.000 Follower gleich mal habe, dann bin ich aber mit beleidigt, gell? Nee, da könnt ihr gerne schauen. Instagram oder Facebook sind wir sehr aktiv und machen viel. Sehr gut. Da wird immer alles hochgeladen. Ja, die neue Website ist jetzt auch im Kommen. War ein Projekt, muss ich mir selber wegen auf den Hinterkopf hauen, was ich viel zu lange aufgeschoben habe. Ja. Aber du weißt immer, wie es ist. Montag bis Samstag in der Werkstatt oder irgendwo unterwegs. Sonntags willst du halt auch mal irgendwie dann in Ruhe, da hast du keine Lust, dich hinzusetzen, eine Website irgendwie zu machen oder dir mal allein mal Gedanken zu machen. Ja, und ach, es ist so ein Thema, ne, wo du halt immer gucken musst.
Sehr gut. Danke dir auf jeden Fall, Christian, dass du dir Zeit genommen hast. Es waren sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Bereichen von dir zu hören. Und ich danke, dass du da warst. Den
nächsten Podcast machen wir halt dann live an der Säge. Da sägen wir ein paar Bretter und bauen ein bisschen was und unterhalten uns.
Genau, da machen wir ein komplettes How-to-Bild, keine Ahnung, Diskothek.
Ja, wie baue Diskothek. Ich meinen eigenen Club für daheim? Ja.
Perfekt. Und wenn dir Clubgeflüster gefällt, kannst du gerne ein Abo da lassen. So verpasst du keine Folge. Und Clubgeflüster findest du auf Spotify, Apple Podcasts und Deezer. Und denk dran, wenn du verrückte Stories aus deinem Partyleben hast oder aus dem Partyleben deiner Freunde, schick mir doch gerne eine Nachricht an stories@clubgeflüsterpodcast.com oder per Instagram an @clubgeflüsterpodcast. Und wenn es natürlich genug Einsendungen gibt, wird es auch eine Hörerfolge. Ich freue mich auf deine Einsendung und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Clubgeflüster.